Wir sind immer noch unterwegs mit dem großen Thema, das wir bewegt. Aber heute gibt es einen besonderen Aspekt, auf den ich jetzt den Blick richten möchte. Auch anhand von einem Text aus der Apostelgeschichte. Und zwar unser Gebet bewegt. Schon als wir im Herbst darüber nachgedacht haben, was wird es für eine Predigtreihe sein für dieses Jahr 2019, welche Aspekte werden wichtig sein, hat dieser Text, von dem ich gleich lesen möchte, in meinem Herzen Funken geschlagen, wo ich wusste, das wird unbedingt Teil dieser Predigtreihe sein, dass wir es neu entdecken, was passiert, wenn wir gemeinsam beten. Es ist schon klasse, wenn wir auch alleine beten. Das ist großartig und wichtig. Aber was kann passieren, wenn eine Gemeinde sich aufmacht und miteinander betet? Was könnte geschehen? Und da möchte ich unseren Blick auf einen Text in der Apostelgeschichte Kapitel 4 richten, wo ein Vorbild dafür ist, wo wir entdecken können, wow, das kann passieren. Folgende Szenerie ist im Hintergrund wichtig zu wissen. Die junge Gemeinde, die sich an Pfingsten gefunden hat, 3000 Leute in einem Tag, die Jesus erkannt haben als ihren Messias, als ihren Erlöser, haben sich taufen lassen, haben Gemeinde gegründet in Jerusalem. Was für eine Bewegung. Aber das war der bestehenden religiösen Gemeinschaft, dem Hohen Rat, ein Dorn im Auge. Sie haben das mit Argusaugen beobachtet und wollten verhindern, dass weiter über diesen Jesus, den sie erst vor kurzem ans Kreuz haben schlagen lassen, weiter von ihm geredet wird. Also haben sie die Redelsführer, die den Mund bisher am lautesten aufgemacht haben, die ganz populär waren, erstmal aus dem Verkehr gezogen. Und das war zwei Männer. Das war Petrus und Johannes. Und als sie da vor diesen Männern stehen mussten, die nun ihre Richter sein sollten und einfach ganz offen bekannt haben, warum sie von Jesus reden und auch nicht aufhören können zu reden, wurden sie bedroht. Wenn ihr das nochmal tut, dann sacken wir euch gleich wieder ein und machen euch mundtot. Wir können ja nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben. Wir können nicht schweigen. Und so gingen sie dann zurück in die Gemeinde, die auf sie gewartet hat, und haben dort der Gemeinde, vielleicht so wie ich jetzt, erzählt, so ging es uns. Und wir haben aber nicht versprochen, jetzt zu schweigen. Nein, wir haben gesagt, wir werden weiter von Jesus reden. Kaum waren Petrus und Johannes frei, so heißt es in Apostelgeschichte 4, Abvers 23, kaum waren sie frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Da haben wir es, ne? Unser Gebet bewegt. Unser Gebet bewegt. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Ich weiß nicht, wie das konkret ausgesehen hat. Wir sind ja Westeuropäer. Bei uns in Deutschland geht alles nach ganz klaren Ordnungen. Da gibt es erstens, zweitens und drittens. Und viertens kommt nicht vor erstens, sondern erst nach drittens. Sprich, wir würden in der Regel sagen, also ihr habt das vorhin sehr schön gemacht, ihr habt nicht alle aufs Mal los gebetet, die drei oder vier, die gebetet haben, sondern immer hübsch einer nach dem anderen. Dankeschön. In anderen Kulturkreisen ist es ganz anders. In Korea zum Beispiel, die lieben es, alle gemeinsam aufs Mal loszubeten. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich habe das schon mal erlebt. Das war in unserer Zeit, in alten Gemeindehausen der Baustraße, hatten wir koreanische Studenten zu Gast, die Missionseinsätze auf der Straße durchgeführt haben. Eine ganz große Not war vom Leiter, das Kind in Südkorea, in Seoul, die Mama war mit dem Kind dort geblieben, war sterbenskrank im Krankenhaus. Und im Keller in der Baustraße haben sich alle Koreaner versammelt, alle wurden angerufen, kommt, wir müssen dringend beten. Und dann habe ich das erlebt, was Korea-Gebet bedeutet. Die haben gebetet da. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Alle aufs Mal und in einer Lautstärke. Ich habe gedacht, die Nachbarn rufen jetzt die Polizei. Das war schon gewaltig, das war gewöhnungsbedürftig, sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber das kam von Herzen. Das kam von Herzen und das ging auch zu Gottes Herz. Ich weiß nicht, welche Gebetsversammlungen ihr schon erlebt habt. Ich weiß nicht, wie es in Jerusalem war an diesem Tag, aber fest steht, und das hat Lukas so berichtet, da beteten alle gemeinsam, ob das 1, 2, 3, 4 Gebet war oder alle miteinander oder Bienenkörbe, wie wir es auch mal bei Allianz Gebetsgottesdiensten haben oder wie auch immer. Fest steht, das, was jetzt dran war, hat alle betroffen. Und keiner hat sich ausgeschlossen oder sich ausgegrenzt. Jeder hat sich beteiligt. Da sind wir wie ein Mann, haben einen geistlichen Schulterschluss und wir beten jetzt gemeinsam in diese Situation hinein. Darum geht's. Ich lasse ein paar Verse aus in diesem Text, die ihr aber bitte gerne zu Hause lest. Und setzt dann wieder bei Vers 29 an, als dieses Gebet zum Schlussakkord kommt. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Merk mal, was denen auf dem Herzen war. Es geht weiter. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Boah. Und dann kommt der Hammer. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Hoppla, da war doch erst gerade Pfingsten. Aber die haben es wieder gebraucht. Und du und ich, wir brauchen es auch wieder, vielleicht auch in diesem Gottesdienst. Aber das passierte, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Unser Gebet bewegt Jerusalem im Jahre, ich weiß nicht wann, in der Urgemeinde. Und dieses Gebet hatte Folgen. Nicht nur, dass es gerade gebebt hat, nicht nur, dass gerade eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist stattgefunden hat, was ja alles sehr wünschenswert ist, wenn Gott sich so offenbart. Es hatte eine Frucht. Es hatte eine Folge. Wenn man den Text weiterliest, dann können wir davon lesen, dass diese Gemeinde in Jerusalem in der Folge eine Gemeinde war, die als ein Herz und eine Seele wahrgenommen wurde. Das war eine verschworene Gemeinschaft. Die ließen sich durch nichts auseinanderdividieren. Das war die unmittelbare Frucht ihres gemeinsamen Gebets und dem Antworten Gottes durch seinen Geist. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und nicht nur das. Die Apostel legten mit großer Kraft Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu. Sie predigten diese Botschaft, obwohl sie bedroht worden waren mit schlimmen Strafen. Sie haben sich nicht den Mut nehmen lassen, sondern jetzt erst recht. Mit großer Kraft, die von oben kam. Und noch ein drittes Merkmal, eine dritte Frucht. Niemand in dieser großen Gemeinde, die ja schon weit über 3000 hinausgewachsen war, weil der Herr täglich hinzugetan hatte, niemand litt Mangel. Und wisst ihr warum? Weil die miteinander geteilt haben. Die Kinder haben so ein Lied gelernt von der Kassette. Freddy der Esel hießen die Kassetten. Teilen, teilen, teilen ist das Schönste auf der Welt, was es gibt. Wir haben uns alle lieb. Das könnte jetzt genau getextet worden sein für diese Folgewirkung nach diesem gemeinsamen Gebet. Die haben es so super gerne miteinander geteilt. Ob unsere Kinder das getan haben, ich rede jetzt nicht drüber. Tun wir es? Hans-Peter Nüsch arbeitete über 30 Jahre im Schweizer Schulungs- und Missionswerk Campus für Christus. Er schrieb unter anderem einen Artikel über Merkmale einer Erweckung. Folgendes Zitat von ihm: Im Rahmen meiner Forschungen konnte ich eine 32-seitige Sonderbeilage der Tageszeitung Western Mail vom 31. Januar 1905 über die gerade im Gang befindliche Erweckung in Wales erwerben. Schon ein bisschen älter, aber immer noch nicht so weit weg. Daraus ein Abschnitt über die gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungen. Da steht im Originaltext: Eine Erweckung dieser Dimension ist nichts weniger als eine Revolution. Das soziale und politische Leben in Wales hat eine weitreichende Veränderung erfahren und in aller Wahrscheinlichkeit steht ein noch größerer Wandel vor uns. Zuweilen wurden aus Fußballmatches Gebetstreffen. Wenn der CFR Pforzheim Training hat, was wäre das, wenn die anfangen zu beten? Manche Konzerte änderten ihr Programm und setzten Psalmen und Hymnen und geistliche Lieder aufs Programm. Was würde das im Theater oder im Osterfeld bedeuten? Die einfach nicht mehr anders können, als zu sagen, hey, wir müssen unser Programm ändern. Aus einflussreichen Politikern wurden Erweckungsprediger. Ja, wir haben so einflussreiche Politiker, da lesen wir täglich in der Zeitung von denen, was die für Sprüche ablassen. Stellt euch vor, die würden anfangen, in der Stadthalle zu sagen, ich lade euch ein, ich habe euch was ganz anderes Wichtiges zu sagen heute. Boah. Tausende von Männern und Frauen freuen sich zum ersten Mal auf die Gemeinschaft zu Hause. Ihre Kinder erhalten Kleidung und Nahrung und liebevolle Erziehung, wie das noch nie zuvor der Fall war. Arbeiter sind mit ihrem Lohn und ihrem Arbeitsumfeld zufrieden. Aus Kohleminen wurden Anbetungsstätten. Alles, was wir heute wissen, ist, dass Wales aus dieser gegenwärtigen Taufe stärker und besser ausgerüstet hervorgeht für die Aufgaben, die vor uns stehen. James Stewart fasste im Rückblick die gesellschaftlichen Veränderungen in Wales so zusammen: Langjährige Schulden wurden bezahlt, gestohlene Güter retourniert, also zurückgegeben. Trinktavernen wurden verlassen, Flüche hörte man keine mehr, so dass man sagte, dass deswegen in den Minen die Pferde die Sprache der Kohlearbeiter nicht mehr verstanden. Politische Versammlungen mussten verschoben werden, da die Mitglieder des Parlaments sich an Erweckungstreffen beteiligten. Die Gefängnisse waren leer. Sogar an den Universitäten waren Erweckungsszenen an der Tagesordnung. Wir haben hier die Fachhochschule, 5.000, 6.000 Studenten. Was würde geschehen? Und das war während Monaten der Fall. Kein Wunder, dass noch einige Jahre nach der Erweckung selbst weltliche Geschäftsleute sagten, wir wollen mehr von dieser Erweckung, da so viele alte Schulden zurückbezahlt wurden und generell die Ehrlichkeit zunahm. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Ich greife nochmal in die Geschichte-Schublade. 1957 geschah da etwas auf einer Insel namens Lewis. Ich habe da noch ein zweites Bild, wo links das Bild ist mit den Hebriden, nordwestlich von Schottland. Dort liegt die Insel Lewis, die dieses Erdbeben nie vergessen wird. Duncan Campbell ist der Mann, der diese Berichte zusammengefasst hat, der diese Dinge miterlebt hat. Eine Anzahl Männer und zwei älteren Frauen wurde die verzweifelte Not ihrer Gemeinde bewusst. Als alles menschliche Bemühen versagt hatte, spürten sie, dass ihre einzige Hilfsquelle die war, auf Gott zurückzugreifen. Sie machten im Gebet eine einzige Verheißung gelten aus dem Prophetenbuch Jesaja Kapitel 44, Vers 3. Ich will Wasser ausgießen auf den, der durstig ist, und Fluten auf das trockene Land. Luther hat es übersetzt: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und so warteten sie und beteten, und die Monate vergingen und nichts geschah. Aber es gab einen Hunger, einen Schrei: Gott, erbarm dich über unsere Insel, erbarm dich über unsere Stadt, erbarm dich über unsere Gemeinde. Am Ende eines Gottesdienstes sagte der Versammlungsleiter der Gemeinde, in der ich diente, so: Herr Kempel, wir treffen uns heute Abend im Bauernhaus. Wir werden die Nacht im Gebet verbringen. Etwa 30 von uns waren da und das Gebet begann. Nach Mitternacht wandte ich mich an einen jungen Mann und sagte: Ich fühle mich von Gott geleitet, dich zu bitten, dass du betest. Und er stand auf und sagte: Herr, du hast uns eine Verheißung gegeben, wirst du sie erfüllen? Du hast gesagt, du würdest Wasser auf das Durstige und Fluten auf das trockene Land ausgießen. Wenn ich mein eigenes Herz kenne, weiß ich, wo ich stehe, und ich sage dir jetzt, dass ich durstig bin. Glaubt es oder glaubt es nicht, ihr könnt dies, falls ihr möchtet, nachprüfen. Das Haus zitterte wie Laub, wie ein Blatt. Das Geschirr klapperte auf der Anrichte, und ein Ältester, der neben mir stand, bemerkte: Herr Kempel, ein Erdbeben. Ich sagte ja und erteilte unverzüglich den Segen. Wir gingen hinaus und fanden die Gemeinde wach mit einem Bewusstsein Gottes. Männer und Frauen trugen Hocker und Stühle herbei und fragten: Gibt es Platz für uns in der Kirche? Der Erweckungssegen war gekommen. Auf dem Kamm ihrer Woge wurden Männer und Frauen in das Reich Gottes gespült. Oh, dass Gott es wieder täte. Soweit die Berichte auch von Johannes Nysch und anderen. Oh, dass Gott es wieder täte. In Pforzheim. Amen. Unser Gebet bewegt. Und die Situation bewegt das Herz der Gemeinde. Nicht nur in Jerusalem. Immer wieder. Erwecklichen Aufbrüchen gingen immer Zeiten voraus, in denen die Gläubigen auf schmerzliche Seite gemerkt haben, wie schlimm es um die Kirche und um die Gesellschaft steht. Es gibt diese heilige Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand. Häufig nutzt Gott dann auch Berichte wie diese, die ich gelesen habe, von Wales oder von den Hebriden und andere, um den Gläubigen das Defizit des momentanen Zustands aufzuzeigen und sie gleichzeitig mit Hoffnung zu erfüllen, dass Gott wie in früheren Zeiten wieder eingreifen kann. In Jerusalem, kurz nach Pfingsten, kurz nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gemeinde war schon da, saß der Schock über die Verhaftung von Petrus und Johannes in der Gemeinde. Und als sie dann berichtet hatten, kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Brauchen wir das auch? Ein paar Fragen. Wie ist eigentlich unser Zustand als Gemeinde? Gibt es eine heilige Unzufriedenheit? Gibt es einen Hunger? Gott, komm durch deinen Heiligen Geist und mach was mit uns, ganz neu. Noch persönlicher, wie ist eigentlich dein persönlicher Ist-Zustand? Bist du auch manchmal über dich selbst unzufrieden, so wie es aussieht? Brennt noch dieses Feuer? Roland hat etwas davon erzählt, dass wenn wir nur eine kleine Öffnung aufmachen, der Heilige Geist schon beginnen kann, hineinzuwirken. Sehnst du dich danach, dass das neu geschieht? Wie ist der Zustand, der Ist-Zustand in der Stadt, in dem Dorf, in dem wir wohnen? Gibt es auch darüber eine heilige Unzufriedenheit, dass in Pforzheim nachts immer wieder Schlägereien sind, Polizei eingreifen muss? Gibt es eine Unzufriedenheit über die hohe Arbeitslosigkeit in unserer Stadt? Gibt es eine Unzufriedenheit über Stadtplanung und über irgendetwas, was nicht rund läuft in den Ämtern? Gibt es diese Unzufriedenheit über den Ist-Zustand über unsere Stadt, dass so viele Menschen Gott nicht kennen? Gerade auch unsere ausländischen, migrantischen Mitbürger mit anderen Sprachen, anderen Gewohnheiten, die kennen Jesus nicht. Gibt es da eine Unzufriedenheit, dass das so ist, dass sie Jesus nicht kennen? Duncan Campbell berichtet von den Hebriden. Es war eine Anzahl Männer und zwei ältere Frauen, die die verzweifelte Not ihrer Gemeinde erkannt haben. Und alles menschliche Bemühen, alle Methoden, alle menschlichen Versuche haben nichts genutzt. Sie spürten, dass ihre einzige Hilfsquelle Gott war. Es gab diesen Hunger, diesen Schrei: Gott, sei uns gnädig, wirke neu. Spüren wir diese heilige Unzufriedenheit? Empfinden wir einen Hunger nach Gottes Wirken? In Apostelgeschichte 4 lesen wir: Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Das hat sie tatsächlich vom Hocker gerissen. Das hat sie tatsächlich hinterm Ofen hervorgerufen. Das hat sie tatsächlich aus ihrer Komfortzone rausgezogen. Sie konnten nicht mehr anders. Sie wussten, Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott will handeln. Und wir schreien zu ihm, wir beten zu ihm. Da war dieser Hunger nach folgenden Dingen. Ich halte es nochmal hoch und ich wiederhole es gern. Sie haben gebetet: Hilf allen, die an dich glauben. Das meint auch uns hier in der Gemeinde, so wie wir Gottes Kinder sind. Hilf uns, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Und dann wirkst du souverän. Der nächste Satz heißt: Zeig deine Macht. Die kann nicht ich zeigen, die kann nur er zeigen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Macht es uns zu schaffen, dass heute nur so selten Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Oder haben wir uns damit abgefunden und denken, das sei normal? Wann warst du das letzte Mal dabei, als ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut hat? Das Gebet der Jerusalemer Gemeinde war: Das geht uns alle an, hilf uns! Hilf uns, sage ich heute als Christusgemeinde in der Rennfeldstraße, hilf uns, mutig und unerschrocken die Botschaft weiterzusagen. Vater, zeig doch deine Macht, offenbare dich, auch übernatürlich. Macht es uns traurig, dass das Evangelium so vielen Menschen unbekannt ist? Wie ist das in deiner Familie? Weiß das deine Nachbarschaft? Ist das an deinem Arbeitsplatz bekannt? Hast du Sehnsucht danach, dass diese Menschen, mit denen du immer wieder umgehst, Jesus als ihren Erlöser kennenlernen und für die Ewigkeit wirklich gerettet werden? Ich erinnere an unsere Gemeindegeschichte 1989, als wir eine wirkliche Wende erlebt haben. Nicht nur, dass die Mauer gefallen ist, sondern dass wir als Gemeinde einen Aufbruch erlebt haben. Wir standen am Scheideweg. Gell, Ingrid, du weißt es noch. Da waren nur wenige und hatten den Auftrag bekommen, etwas zu tun, was weit über unsere Möglichkeiten hinausging, was wir in uns nicht schaffen konnten, nämlich einen ganz großen Jugendevent im süddeutschen Raum zu stemmen und auf die Beine zu bringen. Es war von Anfang an klar, wir schaffen das nur mit externer Hilfe, die wir auch bekommen haben. Junge Leute aus verschiedenen Gemeinden haben sich über mehrere Monate und dann schließlich für eine ganze Woche freigenommen, um da zu sein, uns zu begleiten, auf der Straße, in Abendveranstaltungen, während dieses Jugendevents. Und zusätzlich, weil wir wussten, dass wirklich etwas verändert wird, haben wir gebetet. Wir haben uns entschieden, als Gemeinde zu beten miteinander. Und darüber hinaus haben wir gesagt, wir brauchen noch mehr Gebetsunterstützung von außen. Länger als ein halbes Jahr haben mindestens 90 Leute sich eins gemacht mit unseren Gebetsanliegen. Und dann kam dieser Jugendevent 89. Ich weiß, dass in diesem Jugendevent sich eine ganze Reihe Leute zu Jesus bekehrt haben, Entscheidungen für ihr Leben getroffen haben und dass dann für uns als Gemeinde in der Baustraße damals auch die ersten Bekehrungen kamen, nachdem wir 3 Jahre vorher fast vergeblich gedacht haben zu arbeiten. Unser gemeinsames Gebet bewegt. Ich bin seither für viele Entwicklungen, die wir als Gemeinde gemacht haben, so dankbar. Aber ich habe die Sehnsucht danach, dass wir wieder mehr mit den Menschen über Jesus sprechen. Natürlich ist es wichtig, dass unser Leben auch so eine Ausstrahlung hat, dass andere uns sogar fragen, was ist denn bei dir los? Was ist der Grund von deiner Hoffnung? Du hast etwas, was ich nicht habe. Aber Jesus braucht ganz neue Gemeinde, die den Mund aufmacht. Darum hat die Gemeinde in Jerusalem gebetet. Gib uns diesen Mut, diese Kühnheit, unerschrocken diese Botschaft Gottes zu sagen. Jesus braucht heute solche Menschen. Und das fängt offensichtlich mit Gebet an. Hilf allen, haben sie gebeten, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken zu sagen. Ist es dein Gebet heute? Ist das unser Gemeindegebet heute? Hast du heute den tiefen Wunsch, wie dieser eine junge Mann auf den Hybriden, der gebetet hat, Herr, du hast eine Verheißung gegeben. Wirst du sie erfüllen? Du hast gesagt, du würdest Wasser auf das Durstige und Fluten auf das trockene Land ausgießen. Und der für sich Bekannte, wenn ich mein eigenes Herz kenne, weiß ich, wo ich stehe und sage dir jetzt, ich bin durstig. Ich bin hungrig. Und vielleicht denkst du, es ist gut, wenn man diesen Durst oder Hunger hat. Aber ich spüre es heute nicht. Willst du, dass dieser Hunger, dass dieser Durst, nachdem, dass Gott sich so neu unter uns offenbart und so neu mit uns handelt, dass dieser Durst kommt und geweckt wird, dann kannst du heute Morgen beten, bitte Herr, mach mich neu hungrig und durstig. Aber vielleicht hast du ja diesen Hunger und Durst schon. Dann ist dieses Lied, das ich gleich anstimmen werde, genau richtig für dich. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Ich glaube, dass heute Morgen ein Tag auch der Entscheidung ist, wo wir sagen, ganz neu, Herr, ich bin nicht zufrieden, wie es ist. Ich danke dir für vieles Gute, was wir schon haben, was ich auch erlebt habe, aber ist es nicht genug? Ich glaube, da ist noch viel mehr. Ich glaube, dass du dein Wort auch heute wahr machst, wenn wir beten als Gemeinde. Und ich möchte euch deshalb einladen, nicht einfach nur das gehört zu haben und nach dem Segen nach Hause zu gehen, sondern eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will es wirklich. Indem du aufstehst von deinem Platz und nach vorne kommst. Und wenn hier vorne alles brechend voll ist, kein Problem. Ihr könnt auch da drüben ausweichen. Während diese Melodie noch gespielt wird, gehe ich zur Gitarre und werde dann dieses Lied anstimmen. Und ich lade euch ein, auch aufzustehen, falls denen, die kommen möchten, auch leichter durchzukommen. Aber du triffst jetzt in deinem Herz diese Entscheidung. Herr, ich habe Durst. Ich habe Hunger. Ich will, dass das auch bei uns heute wieder geschieht. Wie in Jerusalem, wie in Wales, wie auf den Hebriden. Und an vielen anderen Orten der Welt geschieht es heute. Aber ich will, dass es hier, dass es bei mir, dass es bei uns geschieht. Ich lade euch ein, aufzustehen und eine Entscheidung zu treffen. Kommt.